Hallo und guten Tag, ihr Lieben, bei der vierten Episode von Auf dem Pott mit Katharina. Heute geht es um eine wichtige Frage. Um die Frage, was ist Schleim? Was sind Verschleimungen? Was sind Ablagerungen? Wo kommen Steine in egal welcher Drüse her? Wo kommen Tumore her? Wo kommen Zysten her, Myome? Wo kommen Ablagerungen in unseren Gehirnen her? Also Proteinablagerungen, die zu Demenz- und Alzheimer-Erkrankungen führen. Und wo, vor allen Dingen, das ist die Frage, wo ist die Ursache dafür? Ursachenfindung ist die Grundvoraussetzung zum Lösen von Ablagerungen. Wenn du sagst, jetzt reicht es. Alle Entgiftungsmaßnahmen waren zwar nicht schlecht, aber zu oberflächlich und bei weitem nicht ausreichend. Wenn du schon an diesem Punkt angekommen bist und an die Wurzel deines Problems willst, dann bist du hier bei mir auf dem Pott mit Katharina. Episode 4. Genau richtig. Hallo und herzlich willkommen nochmal. Ja, das ist eine wichtige Frage. Die Sache mit den Schleimablagerungen in Form von Tumoren, Geschwüren und allem Möglichen, was wir haben. Alles, was wir haben im Dünndarm, im enterischen Nervensystem, Ablagerungen im Gehirn, also die herausragende Bedeutung des Dünndarms, die ist mir wichtig, dass du die erkennst, weil dann erkennst du auch, wie du Ablagerungen herausbekommst. Ich möchte, dass du den großen Unterschied erkennst zwischen allen Entgiftungsmaßnahmen, die wir da in der konventionellen Medizin haben. Also einfach irgendwie ja die Leberentgiftung. Mein Gott, das habt ihr doch alle schon mitbekommen. Das ist nicht ausreichend. Wir kriegen nicht diesen zehn festen Schleim. Und ich schwör's euch, diese Dünndarmablagerungen, wenn die rauskommen, die sehen aus wie Silikon aus Duschen. Das sind Gummiablagerungen, die blockieren den Dünndarm, dein allerwichtigstes System, was zum Gehirn gehört, was zum lymphatischen System gehört. Das ist also wirklich auf die fieseste Art verklebt. Und wie bekommen wir diese Sachen raus? Und das, was wir eben machen, ist immer für mich diese etwas oberflächliche und zu leichte Entgiftung. Immer wieder in die Leber, immer wieder dem Körper erklären, jetzt musst du aber entgiften, wir haben da Ablagerung. Das reicht nicht. Das weiß der auch von alleine. Er ist blockiert und verklebt. Und da müssen wir ran. Also die westliche Medizin, die kommt ja Erkrankungen, die praktisch mit Ablagerungen in Verbindung stehen, auch immer mehr auf die Spur. Aber die konventionelle Medizin und so auch wir tappen im Dunkeln, was die Ursachen der Bildung dieser festen und zähen Ablagerungen betrifft. Also an Therapieangeboten, die das Lösen dieser Ablagerungen aus dem Körper oder die Vermeidung von Neubildung, das ist ja auch ein ganz grundlegendes Problem. Also was führt immer dazu, dass sich zu diesen alten Ablagerungen auch noch neue gesellen? Also daran ist nicht zu denken. Und ich zitiere hier nochmal die Spezies, also Paul Eng, Thomas Frieling und Michael Schemann im O-Ton. Und was ist mit neurodegenerativen Erkrankungen des Gehirns, die der Wissenschaft immer noch viele Rätsel aufgeben? Neueste Forschungen legen den Verdacht nahe, dass zumindest einige von ihnen nicht im Kopf, sondern im Bauchgehirn beginnen. Ja, so, also schon die Formulierung, ne, aus meinem sehr aktuellen Buch, daran weißt du, Hoffnung für dich als Betroffener liegt in weiter Ferne. Wir können uns dann auch immer so Alzheimer-Geschichten anhören. Ja, was, wie, wo, wofür? Ja, dann ziehen wir aufs Land und bauen unser Gemüse selber an. Mein Gott, Mensch, das ist doch nicht ausreichend. Wir haben da fettes Zeug in unserem Körper. Wir haben fette Proteine im Gehirn. Die fangen an, sich einzulagern. Wir haben 40-jährige Leute, die schon wissen, wir sind auf dem Weg in eine Demenzerkrankung, weil wir vergessen nicht nur irgendwas, sondern wir haben da fette Löcher. Das müssen wir rausholen. Wir müssen den Dünndarm wieder in Bewegung bringen. Und alle die Maßnahmen, die wir haben, sind zu leicht. Also das Rätsels Lösung liegt in ganz weiter Ferne. Ja, und also dass die Erforschung des Bauchgehirns praktisch das Rätselslösung ist, das erkennt die Wissenschaft schon an, und dass das Immunsystem ja auch eine tragende Rolle spielt auch, aber wie kommen wir daran? Das ist ein Problem und das müssen wir selber in die Hand nehmen und da führe ich euch hin. Wir müssen Ablagerungen lösen. Wir sterben an diesen Ablagerungen. Und das ist ja keine lustige Sache. Das heißt, wir müssen wirklich umdenken. Und daran ist es mir ganz wichtig, dass ihr wisst, also diese ganzen Maßnahmen, dass praktisch so, ich entgifte und dann faste ich eben auch mal. Das ist für mich ja eine leichte Entgiftung. Wir müssen an die essentielle Entgiftung ran. Und das ist was anderes. Du hast dann mit deinem Fasten, hast du das wirklich, du hast das nicht angestoßen praktisch an Ausleitung, was eben das Wichtige ist. Die ist fest und klebrig. Da kommst du mit Leber und Galle, kommst du da nicht ran. Das ist einfach zu leicht. Also, und da sind wir wieder im Bereich eben der Neurogastroenterologie. Und da haben wir einfach eben auch keinen Ansatz für. Das ist ein Querschnittsfach. Das sitzt zwischen den Stühlen von Innere Medizin und Neurologie. Da kommen wir nicht ran. Also das ist an deutschen Kliniken eben keinen Lehrstuhl dafür gibt, das habe ich euch schon erzählt. Und dass der wissenschaftliche Nachwuchs überhaupt, das ist überhaupt keine Forschungsstruktur im Endeffekt vorhanden. Und jetzt würde es ja vielleicht bereits helfen, wenn das Immunsystem im Medizinstudium eben nicht so kümmerlich betrachtet wird und nicht so ein freiwilliges Nebenfach wäre. Aber es ist jetzt, also unser medizinischer Nachwuchs wird jetzt immer noch leicht ausgebildet. Das heißt, wenn du jetzt 30, 40 bist, du findest in der Medizin keinen ausreichenden Ansatz mehr, so lange bis deine Erkrankung jetzt eintritt und vielleicht auch die deiner Kinder. Also, wir müssen es in die Hand nehmen. Also weißt du, warum gibt es denn so viele Verdacht auf Diagnosen, die schon per se absurd sind? Ja, die Diagnose ist die Bestimmung einer Erkrankung. Ja, und so ein Verdacht auf ist nicht die Bestimmung einer Erkrankung. Ne? Also das, den Verdacht auf eine Bestimmung einer Erkrankung, den hat deine Nachbarin auch. Also weißt du, es gibt immer noch mehr Ansammlungen von Symptomen, die man in irgendwelche Krankheitsbilder hineinpressen will und immer neue Krankheitsbilder und Symptome kommen dazu, die dann irgendwie hübsche Bezeichnungen haben. Also Restless-Leg-Syndrom, das geht ja noch, das können wir uns wenigstens noch vorstellen. Burnout haben wir uns auch schon dran gewöhnt. Paris-Syndrom, ja. Und natürlich das dazu passende Broken-Heart-Syndrom, sag mal, Leute. Also, oder ganz schlimm, Alice im Wunderland-Syndrom, ne? Das klingt ja wunderschön niedlich. Ist irgendwie so eine, sorry, aber wirklich dämliche Bezeichnung für die Aura von einer Migräne, die vor dem epileptischen Anfall kommt, ja. Also, Alice im Wunderland-Syndrom, Leute, ehrlich. Also, wir können das nicht alles annehmen. Ja, und was nutzt es dir jetzt als Betroffener, dass du jetzt weißt, es gibt Symptome und die Wissenschaft ist unwissend, das nutzt dir nichts. Wir müssen jetzt anfangen. Ne? Also das nutzt dir nichts und deinen Kindern nichts und deine Enkel, die werden immer noch im Dunkeln tappen. Wir müssen wirklich, und das ist mir ganz wichtig, diese gehobene Ausleitung von Ablagerungen, das müssen wir selbst in die Hand nehmen. Seit mehreren hundert Jahren schon ist die Erforschung des Bauchgehirns eben da kommen nur Einzelgänger auf die Spur. Also so Einzelgänger oder kleine Forscherteams, ne, die so einzelne Sachen machen. Forscher, die aber dann trotzdem so auf ihrem Tellerchen löffeln, ne, und maximal zusammen dann eben am Tisch sitzen, ne, und das ist aber dann keine Harmonie. Dann sagt man zwar, ja, wir sitzen gemeinsam am Tisch, aber jeder sagt dann, mein Süppchen schmeckt aber dann doch besser. Das reicht eben nicht. Und du da, der du da halt immer nach Spezialisten schreist, das muss man jetzt auch mal wirklich, das muss ich immer wieder wiederholen. Also die Leute, die immer nach Spezialisten schreien und weißt du, die da in einer Fachrichtung ihre Doktorarbeit geschrieben haben, du unterstützt es ja mit dem, dass du dann immer nach Dr. Mümmelmann fragst, ne? Also und je toller, je mehr Doktortitel und je toller das ist, desto mehr unterstützt du doch diesen Wahnsinn, ne? Also wir müssen über den Tellerrand schauen, das heißt auch über die Grenzen unseres Landes und eben, ich wiederhole es immer wieder, aber gibt es da Kulturen und auch diese Hochachtung, weißt du, der Medizin, nicht westlicher Medizin. Also diese Hochachtung vor anderen Kulturen und wie kann ich es eben in meinen Horizont, in mein Wissensgebiet einbauen, das ist ganz wichtig. Also wie zum Beispiel auch dieses Wissen über schleimbildende Nahrungsmittel. Na, also was führt denn zu Verschleimung? Man, das wussten die Chinesen schon vor tausenden von Jahren. Also weißt du, wie dieses Wissen, heute wissen wir das. Serotonin ist nicht nur ein Botenstoff für die Kommunikation zwischen Zellen, sondern es hat auch Einfluss auf das Zellwachstum, insbesondere auf die Vermehrung der Schleimhautzellen. Aha, aha. Ja, die Chinesen sagten schon vor tausenden von Jahren, es sind nicht so viele Bananen, die bilden Schleim. Und das tut einem unteren Sanjiao, also diesem ganzen Organ des Bauchraums, nicht gut. Die wussten nichts vom Serotonin in der Banane, weißt du, und nichts von Schleimhautzellen. Aber sie haben das beobachtet, ne? Wenn sie dann eben eben doch zu viele Bananen aßen, und das ist das Wichtige an der Beobachtung, dann haben sie danach sich einen schleimauslösenden Sud gemacht, der praktisch diesen Schleim aus dem Bauchraum wieder ausleitet. Und es reicht ja dann auch, ne, dass man das weiß aus der Erfahrung. Und man erkannte in China also vor tausenden von Jahren auch eben schon, dass die Neigung von Schleimablagerungen eben den Organen nicht gut tut und diese verklebt, ne? Und die Ärzte dort erkannten eben sehr früh, dass man die Organe des Bauchraums eben dann auch nicht voneinander unterscheiden kann. Das, was ich eben sagte, das ist der untere Sanjiao. Also sie hatten gar nicht so viele Bezeichnungen für die einzelnen Organe. Sie sagten, das sind so Hohlorgane, die eben dünne Membrane haben. Und es ist, die hatten für den, also unterm Bauchnabel nur einen Begriff, der untere Sanjiao. Und wir im Westen brauchten also bis zum 20. Jahrhundert, um überhaupt zu erkennen, dass das in Nervensystem ein Ganzes ist. Also, und daran siehst du, man muss einfach die Erfahrungen mit einfließen lassen in seine Wahrnehmung, und dann kommt man eben auch auf Dinge, die verbinden, und man kommt früher eben auf Störbereiche. Wenn Patienten mit anormalen Darmreaktionen, ja, eben Hilfe bei Ärzten suchen und die endoskopische Untersuchung eben keine Hinweise auf ernsthafte Erkrankungen gibt, etwa eine Darmentzündung oder ein Tumor, dann halten viele Ärzte die Symptome der Patienten eben für unbedeutend und eingebildet. Ne? Und frustriert von dem eigenen Unvermögen neigt man eben dazu zu sagen, ah, oh, das ist supranasal, aber das die Ursache liegt in der Psyche, und was ja nicht grundsätzlich falsch ist. Aber mit diesem Unterton des Vorwurfs in der Diagnosebesprechung, dann fühlst du dich erstmal schlecht und suchst dann Gesprächstherapie. Aber ja, diese Ablagerungen fangen sehr früh an. Die sind nicht immer ganz früh schon bildgebend. Das verklebt und hat ja noch keine festen Kerne, sodass man das in Untersuchungen erkennen kann. Und da fangen aber die Störungen eben schon an. Und da sind sie also mitnichten supranasal oder psychisch, sondern es sind schon fette Ablagerungen, die sich eben bilden. Also es gibt da so einige Forscher, die sich der Verbindung des Bauchgehirns und des Gehirns eben widmen, was auch wirklich gut ist. Also allen voran dieser Dr. Emran A. Meyer, der ja wirklich schon seit 40 Jahren die Interaktion zwischen Gehirn und dem Körper, insbesondere von Gehirn und Darm, erforscht, was wirklich sehr anzuerkennen ist. Er ist geschäftsführender Direktor des Oppenheim Center, das ist was wirklich eine gute Arbeit leistet. Das ist unglaublich. Aber trotzdem, wenn du dann nachher dieses Ergebnis siehst, das ist dann eben nicht viel. Er geht als Pionier und weltweiter Forscher dieser Interaktion zwischen Gehirn und Darmmikrobiom, was für chronische und viszerale Schmerzen zuständig ist. Das ist sicherlich richtig, und das kann, ich sag's jetzt mal, das kann wirklich, das ist ganz fantastisch und kann sicherlich auch Medizinstudenten, die Bücher schreiben und noch keine Erfahrung mit Menschen haben, das ist jetzt echt böse, ich weiß, aber das kann die unfassbar begeistern. Aber wenn du diese Bücher liest von Dr. Meyer, es ist eben Unterschied zwischen Forschung und dann auch, was mache ich an Menschen. Wenn du diese Bücher, aktuelle Bücher liest, dann ist der Heilansatz, die Gabe von Citalopran und Clonazepam und noch tausend andere weiter Psychopharmaka. Das kann doch nicht der Sinn von 40 Jahre Forschung sein. Ja, ist also, weißt du, auf sämtlichen Seiten dieses neuen Buches siehst du, dass die Behandlung von Stresssymptomen im Bauchgehirn, die endet im Endeffekt in der Gabe von immer wieder diesen Medikamenten. Es werden also 4 Medikamente immer wieder empfohlen. Das kann es doch nicht sein. Die Forschung kann doch nicht dazu führen, weißt du, dass Sherman und Co. den Magen verkleinern und der mir hier da ständig Psychopharmaka verteilt, damit sich der Darm beruhigt. Die Forschung ist super, kannst du dir rausnehmen, aber diese Art Störung über das Darmmikrobiom alleine schon zu behandeln, ist nicht ausreichend. Das siehst du hier eben. Also da muss der Ansatz weiter sein. Ja? Also das entbehrt jeder Ganzheit und Behandlung des enterischen Nervensystems. Und dann am Ende Stuhl zu transplantieren und entspannende Psychopharmaka zu geben. Also Leute, sorry. Also das ist wirklich nicht ausreichend. Und Originalton Dr. Meyer: Derzeit sind Studien im Gange, um herauszufinden, ob man mittels Hypnose Meditation und anderen positiven Einwirkungen auf den Geist die Zusammensetzung der Darmmikrobiota beeinflussen kann und ob solche Einwirkungen bei Darmstörungen diese Symptome lindern. Ja, Herr Jemine, soweit sind Sie doch auch jetzt schon gekommen oder bist du gekommen, dass die Erforschung des Körpers und die Regeneration dieser Darmgehirnachse und praktisch Ablagerung auszuleiten, also nicht mit Meditation und Yoga beizukommen ist. Ne? Also dass wir das nicht, dass wir fette Ablagerungen und Tumore und Myome und Zysten und was, whatever, also nicht aus dem Körper rausmeditiert bekommen, das wissen wir. Und darum geht's jetzt. Das sind alles Maßnahmen, die sicherlich richtig sind, wenn die leichte Abwehr gestört ist. Wir sind aber aus dem leichten Abwehrmodus sind wir raus. Wir haben hier fette Erkrankungen und das schon bei Kindern. Also eine Hypnose oder Meditation kann helfen, ja, und liefert Ihnen und oder dir ganz sicher ganz tolle Erkenntnisse über die Darm-Gehirnachse, aber die hat Erinnerungen gespeichert, die ist total nachtragend. Also alle Organe wie Niere, Leber, Herz, Milz, die sind im Chaos und die haben sich auf das Chaos eingestellt. Da muss ein komplexes System her. Und auch in China, sorry, in China haben die Ärzte leider ihr Wissen nicht weiterentwickelt. Also mit ihrer Kultur, die Kultur der schweigsamen Ärzte, habe ich das immer genannt, ja. Also kommen sie psychischen Reaktionen und Erkrankungen im Gehirn nicht auf die Spur. Dafür müsste man eben den Patienten zuhören, mit ihm sprechen und man müsste von diesem Podest eben runter, auf dem auch chinesische Ärzte sitzen. Aber die Wurzel des Wissens über Organe und die Ablagerung, die sind tausende Jahre alt, die sind nur nicht weiterentwickelt. Ne? Also in China haben Ärzte vor im 18. Jahrhundert, da gab es Einzelforscher, die das ergründet haben, aber auch bei uns, 18. Jahrhundert. Dr. Alois Alzheimer, 1904, also erbsengroße weiße Ablagerung, hat er gefunden bei seiner Patientin Petronella. Die war auch erst 38 Jahre alt. Also er hat diese Ablagerung auf dem Schläfenlappen entdeckt. Aber nicht nur Alzheimer, den zitieren wir immer, auch Professor Dr. Arnold Ehret, der nannte das Schleimverstopfungen im Bauchgehirn. War er auf der Spur. Bertrand Heidelberger, der auch Ende des 18. Jahrhunderts wirkte und Kräuter fangt, mit denen man diesen Schleim lösen kann. Tja, aber wie ging's denn dann weiter? Also 18. Jahrhundert waren wir in ganz vielen Ländern diesem Schleim auf der Spur. Wir haben ihn schon erkannt. Aber was ist denn dann passiert? Wann fingen wir an, uns dann eben auf Geräte und Labordiagnosen zu verlassen und damit unserem Gefühl für den Körper, wir verlernten das Gefühl dafür. Ende des 18. Jahrhunderts gab es bei uns im Westen eben diese Pioniere, die Erkrankungen schon auf der Spur waren. Wir müssen doch heute Spezialisten sein in der Lösung von Ablagerungen und Schleim, wenn wir so früh anfangen. Aber das sind wir nicht. In der Aufklärungsarbeit was diese Art von Ablagerungen betrifft, haben wir Pionierarbeit geleistet, aber es ging einfach nicht weiter. Also man sagte eben schon damals, der Schleim, der während der Nahrungsaufnahme den Magen und die Nieren und alle inneren Organe verklebt und dann die Blutzirkulation stört, beeinträchtigt auch Speichel- und Schilddrüsenfunktion. Im 18. Jahrhundert waren wir da soweit. Und heute kommen wir mit der Autoimmungeschichte. Man war sehr weit damals, aber irgendetwas ging schief. Und das, denke ich, sind wirklich die Instrumente. Wir fingen an, an Instrumente zu glauben und an bildgebende Verfahren. Und wir erkennen die Ablagerung eben jetzt erst 5 Minuten vor 12 oder 5 nach 12. Und wir erkennen es erst, wenn der Zellkern beginnt zu mutieren. Und man kann es viel, viel früher erkennen. Also man kann wirklich früh erkennen, wann müssen wir Ablagerungen lösen. Wenn wir vorher nicht sehen, dann ist da eben auch nichts. Man hört und liest immer wieder Geschichten, dass der Schleim nur eine Metapher wäre. Ich kann das echt gar nicht hören und eigentlich gar nicht existiert. Fakt ist, Schleimdrüsen befinden sich an sehr vielen Stellen unseres Körpers. Und der Schleim ist ja nicht nur grundsätzlich schlecht, er hat eine hohe Schutzfunktion. und für unseren Körper. Und das ist ein ganz ausgeklügeltes Transportsystem. Ja? Schleimdrüsen befinden sich im Darm in allen Bereichen des enterischen Nervensystems, also auf der gesamten Darm-Gehirnachse, aber auch im Urogenitaltrakt, in der Lunge, in der Galle. Also die Transportfunktion des Schleims lässt sich am einfachen Beispiel, finde ich immer sehr einfach zu verstehen, eines Rauchers eben kann man das beschreiben, also das Gift Nikotin gefällt eben der Lunge überhaupt nicht. Und dann bildet sie mit ihren Schleimdrüsen eben vermehrt Schleim, um dieses Gift aus dem Körper oder eben aus der Lunge auszuleiten und ummantelt praktisch diese Giftstoffe mit Schleim. Und das ist dieses Röcheln des Rauchers und dieser Auswurf, der überall hingespuckt wird, was auch richtig ist, also besser ausspucken als runterschlucken. Und damit versucht die Lunge das rauszu transportieren. Das macht sie aber auch bei anderen Infektionserkrankungen. Ne? Immer schön ummanteln, auswerfen. Aber so passiert es auch im Rest des Körpers, so auch im Darm oder im Dünndarm. Diese einschleimende Transportfunktion zur Ausleitung ist ein äußerst geniales System. Ne? Also was wo nicht hingehört, auch Giftstoffe werden ummantelt, eingeschleimt und müssen raustransportiert werden. Also und so eben auch bei der Transport des Nahrungspreis beginnt mit der Bildung von Schleim in Speicheldrüsen. Ne? Also Nahrungsbrei kommt, die Speicheldrüse fängt an zu bilden, die Nahrung wird befeuchtet und weiter zum Magen transportiert. Und dort dient es dieser Schleim eigentlich so zum Schutz und zur Neutralisierung der Magensäure und schützt somit die Magenwand vor Ätzungen. Oder ist auch so ein Schutzwall zur Abtötung vielleicht von Bakterien oder Viren oder Pilzen oder Angreifern, die da kommen. Und ist eigentlich ein tolles System. Also der vorbereitete Nahrungsbrei wird dann praktisch eingeschleimt zum Dünndarm weiter transportiert. Und also eben ganz besonders viele Schleimdrüsen befinden sich eben im Dünndarm, da er diese große Transportfunktion innehat. Ne? Also der Dünndarm sortiert aus dem Nahrungsbrei dann die Nährstoffe heraus, transportiert sie an Stellen, an denen sie am dringendsten benötigt werden, eben diese Nährstoffe. Hier findet eine ganz großartige Verteilung und Rückführung von guten und brauchbaren, für den Körper wichtigen Bestandteilen wie Traubenzucker, Cholesterin, also diese ganzen wasserlöslichen Vitamine A, E, D, K, Aminosäuren, Triglyceride, Zuckerfette. Alles wird in Energie umgewandelt, welche der Körper zum Überleben praktisch und zur Weiterentwicklung braucht. Das ist eben Verdauung, ne? Also diese Verarbeitung von Gegessenen. Und wenn der Stoffwechsel gut funktioniert, ist diese Aufspaltung eigentlich, das ist lebensnotwendig. Also wir kriegen alles aus der Nahrung, was wir brauchen. Und durch diese enorme Transportfunktion und Abtransportfunktion trägt aber der Dünndarm dann auch das größte Risiko für zähe Verklebung, weil er die meisten schleimbildenden Zellen hat. Das heißt, der Schleim ist praktisch stark wasseraufnahmefähig, quellfähig. Also er kann irgendwas ummanteln, was eben nicht in den Körper gehört, was du nicht verdauen kannst. Es wird ummantelt, wird mit Schleim praktisch so ummantelt, irgendwie so kleine Schleimfropfen werden irgendwo hingelegt und sollen weiter transportiert werden. Also der Dünndarm bildet Unmengen Schleim und Gifte und Schadstoffe, ungenügend verstoffwechselte Rückstände der Nahrung, aber auch abgestorbene Zellen und Abfallstoffe und Schlacken sozusagen eben so einzuschleimen und weiter transportieren und herauszutransportieren. Wenn der Dünndarm jedoch so viel mit Giften und Schadstoffen konfrontiert wird, dass er und dann praktisch noch zusätzlich körpereigene Abfälle und Überreste von Eiweiß, Stoffwechsel, Kalk, Cholesterine, etc., was da alles kommt. Also nicht körpereigene Stoffe und körpereigene Gifte ausscheiden soll, dann kann er das nicht mehr schaffen. Dann achten wir nicht auf diese Ruhephasen, die er praktisch braucht, dieses Housekeeping, um sich wirklich zu reinigen. Dann verpackt er all diese Schadstoffe und Überreste in kleine Schleimbeutelchen, kleine Müllbeutel sozusagen, die irgendwo nicht abtransportiert werden können. Das macht er auch. Er schafft das ja mit dem Abtransport, sollte alles irgendwie gut gehen. Aber es geht eben nicht alles gut. Wir essen viel zu viel verklebende Lebensmittel. Wir essen viel zu spät. Gönnen dem Körper keine freie Zeit. Die Zeit, die er dringend benötigt, um das System zu reinigen. Wir essen viel zu viel Dinge durcheinander, so dass die Aufspaltung mancher Lebensmittel dann beiseite gestellt wird. Und wir essen unter Stress. dass am Abend das einzige Essen stattfindet, wo die Familie mal zusammenkommt. Das ist ja auch vielleicht nicht zu ändern. Aber während des Essens den Stress der Arbeit, die Sechs in Mathe und den Absturz, was weiß ich, irgendeiner Militärmaschine irgendwie zu besprechen. Und vielleicht noch den Gast zu ertragen, der dann irgendeine neue Erkenntnis über Schadstoffe im Essen rausposaunt. Das geht alles nicht. Wir schaffen das nicht. Also solche Zustände sind beim Essen, das ist so für mich so maximale Zeitausnutzung. Ne? Also wir verbinden das Essen mit Problembesprechung. Dieses hochsensible Netzwerk Dünndarm wird aber so nicht arbeiten können. Es kann nicht unter Stressgesprächen verarbeiten und parallel dazu Nahrungsbrei aufspalten und transportieren. Es wird unvollständig geschehen und die Rückstände lagern im Dünndarm überall ein. Also so der brubbelige Satz meines Großvaters, beim Essen spricht man nicht, war nicht so ganz verkehrt. Nun sollten Sie gewiss nicht irgendwie jetzt nicht essen und schweigend am Tisch setzen, aber ich sage immer in Therapien während des Essens bitte nur Schubidobi-Themen. Ja? Also so wie in Italien, also nur ach, wie war das Wetter, wie ist, was haben wir heute gemacht? Keine Problembewältigung beim Essen, das muss getrennt werden. Ich erkläre euch das noch in den folgenden Podcast, was da genau passiert. Ich sag euch, Fakt ist, die Verdauung kommt dabei absolut zum Stillstand. Und dann kommen so viele Sachen zusammen, weißt du? Es wird eingeschleimt, weil die Schadstoffe drinne sind, weil wir falsche Dinge essen, weil wir keine Ruhephasen haben. Und dann kommt noch Stress während des Essens. Der schafft es einfach nicht. Ein weiterer Punkt ist auch wirklich die freie Wahl des Essens. Es können nicht 5 Leute am Tisch sitzen und deckungsgleiche enterische Nervensysteme haben. Das bedeutet, Menschen reagieren eben unterschiedlich auf Lebensmittel, ja, da jeder Körper andere Dinge benötigt. Wenn du zum Beispiel jemanden am Tisch sitzt und vorher noch beim Joggen oder Schwimmen war oder eben Leistungssportler ist, dann schreit der Körper nach anderen Dingen. Also jemand will, die Muskeln brauchen Eiweiße oder derjenige braucht mehr Eiweiße. Der andere Teilnehmer deines Essens, der hatte heute einen entspannten Tag und hat sich ausgeruht und viel gelesen. Der will doch was anderes essen, der braucht keine Eiweiße. Oder jemand hat viel Stress gehabt, der braucht wieder andere Dinge. Harmonie am Tisch ist nicht, wenn die Teller deckungsgleich sind. Das ist ganz wichtig, finde ich. Harmonie am Tisch ist Freiheit im Essen. Freiheit Harmonie ist, wenn der Körper eben in Ruhe die Nahrung aufnehmen kann, die er auch gut verarbeiten kann und braucht. Und dann nimm es eben nicht persönlich, wenn jemand die eine oder andere Speise eben vielleicht nicht essen will. Die hast du vielleicht lange zubereitet und du hast dir irgendwie was bei gedacht. Aber lass Menschen die freie Wahl und bereite Speisen so zu, dass jeder die freie Wahl hat, auch beim Essen. Und nicht deinen Teller voll gepackt bekommt und du auch noch erwartest, dass er das aufisst und dich dafür das Essen lobt. Das ist so ein Stress für dich selber und für die anderen auch. Also versuche nicht, die enterischen Nervensysteme deiner Kinder zu disziplinieren. Ja? Das geht schief. Wenn dein Kind den Teller nehmen will und vielleicht alleine auf dem Balkon essen will, ja, dann lass es doch. Vielleicht sind die Gespräche und Disharmonien einfach zu viel fürs Kind. Ja? Und es will einfach irgendwie alleine essen und vielleicht nur die Kartoffel. Ja, dann ist es eben so. Sorg dafür, dass Harmonie am Tisch ist und dann bleibt das Kind eben auch sitzen. Also Kinder am Stuhl fest zu tackern, macht dem Körper des Kindes Stress und dir im Endeffekt auch. Und wenn du von gewissen Menschen genervt bist, ja, also wenn die an deinem Tisch sitzen, ja, dann geht's nicht darum, dass du die nicht mehr einlädst, aber dann isst doch nicht mit denen. Dann geh mit denen in den Zoo oder geh an den See oder mach irgendwas, aber erkenne dieses großartige Verarbeitungssystem an und setz dich nicht unter Stress. Also der Dünndarm hat über sein lymphatisches System eben Zugang zu jedem Teil deines Körpers. Und der kann unter guten Umständen wirklich Ablagerungen und Gifte abtransportieren. Und unter überforderten Bedingungen kann er jedoch auch eben an all diesen Stellen einlagern. Und in diesen Zuständen sind unsere Menschen. Also Ablagerung heißt, als erstes wird eben Stoff, Giftstoff, Zellmüll, Nahrungsmüll, was auch immer, wird eingeschleimt und verpackt und wird einfach zwischengelagert. Und dann kommst du immer wieder in Stau und du kannst nicht abtransportieren, es wird überall abgelagert. Also dort passieren dann verschiedene Dinge. Also entweder erst einmal der Körper versucht, sich gegen Ablagerung zu wehren, was gut wäre. Und dann bekommen wir Entzündung, was ja auch gut ist. Er versucht das auszusortieren. Wenn du dir so einen Komposthaufen anschaust, der qualmt ja auch. Also immer mit Hitze versucht man Ablagerung zu lösen und aufzulösen. das, was tendenziell eine richtige Maßnahme ist, aber wir kümmern uns um die Maßnahme falsch. Also es ist kein Grund, Entzündungshemmer zu nehmen oder in die Autoimmunschublade zu hopsen oder chirurgische Entfernungen vorzunehmen, denn es ist nicht die Lösung des Problems. Also das lymphatische System ist voll von diesen Ablagerungen, also eine rauszuschneiden, heißt ja nur, dass du an anderen Stellen noch andere hast. Ja? Im Chinesischen sagt man, wenn sich zum Schleim auch eben auch noch Blut gesellt, also was dann eben ist, Entzündung ist da, das ist das Schlimmste, was deinem Körper passieren kann. Also dann entstehen Tumore, gutartige oder eben bösartige. Also jede Ablagerung muss raus. Jedes Myom, jede Zyste, jeder kleine Knoten, gutartig oder bösartig, ja, spricht für ein überfordertes System. Das rauszuschneiden ist deine Entscheidung. Aber du musst dich drum kümmern, dass dieses System sich verändert. Ich finde, dieses Rausschneiden irgendeiner Ablagerung, diese Entscheidung kannst du wirklich für dich treffen. Das musst du ganz alleine, ist eine tiefst persönliche Entscheidung. Aber du musst dich danach darum kümmern, dass das System regeneriert, dass keine weiteren Ablagerungen mutieren. Eine Ablagerung spricht im Endeffekt nur für Tausende von anderen. Ne? Und eine Ablagerung rauszuschneiden ist okay, aber die anderen können mutieren. Und solange diese anderen da sind, spielst du russisches Roulette. Und das ist was, du hörst es schon, es ist was, was mir wirklich am Herzen liegt. Es ist, wir brauchen dieses Verständnis zum Lösen von Ablagerungen. Und wenn mich Patienten fragen, zum Beispiel, warum sich eine Ablagerung mitten im Gesicht gebildet hat, warum die andere vielleicht nun ausgerechnet im Hoden, der schwillt jetzt ins Unermessliche. Was meint ihr, was ich da schon gesehen habe an Größen? Ihr glaubt es nicht. Also warum hat der eine jetzt ausgerechnet eine Ablagerung auf der Leber, die Frau jetzt auf den Eierstücken? Und warum du jetzt unbedingt, warum hast du Proteinablagerungen im Gehirn? Warum sagst du, ich bin 40 und kann mir schon Dinge nicht mehr merken? Es gibt ganz viele Bücher und Denkansätze, warum und wo Krankheiten entstehen. Ja, ja, ich kann es dir nicht sagen. Ich finde, das ist spekulativ. Also ich beteilige mich nicht an Spekulationen über, wenn das jetzt im Unterleib ist oder in der Blase, dann müssen wir loslassen. Ehrlich, ich halte das für einfach nur für ein überfordertes System. Also es kann nicht mehr ausleiten und es kann es überall nicht. Und sich da jetzt mit zu beschäftigen, ja, wo die Krankheit entsteht, wo ist dein psychologisches Muster dafür? Oh, echt, ich halte es irgendwie für eine, also mit den Störungen, die wir haben, ist das Blödsinn. Also wirklich, dein Körper schafft es nicht und lagert ein. Punkt. Also auf dieser Transportstraße ist Stau. Wo gerade eine Gasse frei ist, fährt dein Körper hin und dein enterisches Nervensystem und dein lymphatisches System und lagert ein. Auf der Transportstraße stehst du im Stau. Er fährt da lang und irgendwo staut's wieder. Und so wie so ein überforderter Taxifahrer stellt er deine Koffer irgendwann einfach auf die Straße und sagt, scheiße, hier ist Stau und hier ist Smog in der Stadt, ich komme nicht mehr weiter. Und dann steht der Koffer da. Also dann jetzt zu fragen, ob die Verkehrsministerin jetzt irgendwie vielleicht Eltern hatte, die sich nicht ausreichend um sie gekümmert haben und dann du jetzt vielleicht Probleme hast mit dem Loslassen und ob vielleicht unterbewusst die Verkehrsministerin jetzt jeden Tag Stau inszeniert. Oh Mann, ich bitte dich, das ist nicht ausreichend. Unsere Menschen haben Störung der gehobenen Abwehr. Also ob die Störung jetzt durch nicht loslassen, da sind wir drüber. Also wir können jetzt, wenn wir jetzt so Ansätze haben, zu sagen, okay, lass mal wieder los, mag ja alles sein, aber wir kriegen diese festen Verklebungen mit diesen Maßnahmen nicht mehr raus. Also alles, was wir an Entgiftung so in der konventionellen Medizin oder mit unserem Denkansatz bearbeiten, ist zu simpel. Wir müssen den Dünndarm regenerieren und das sind feste Ablagerungen. Der Dünndarm ist bereits bei Babys, also ich hole hier aus 6 Monate alten Babys Verklebungen raus, Leute, das glaubt ihr nicht. Das siehst du ja dann in den Windeln, da sind Gummiteile drin. Wenn du das siehst, dann weißt du, was wir da drin haben. Das kriegen wir nicht mit ein bisschen, ach, ich lasse mal los wieder raus. Ja? Wenn der Dünndarm so verklebt ist, kann er nicht mehr verarbeiten und beginnt an einzulagern und das schon bei kleinen Kindern. Wir haben Erkrankungen bei Kindern, die würde ich bei 60-Jährigen nicht akzeptieren. Ja? Und wen wundert es? Also wir haben, also wenn wir so über Entgiftung reden, reden wir immer so über die Überforderung von der Leber, das machen wir viel, und von der Enzymreinigung. Das ist nicht ausreichend. Also dieses Entgiften und Fastenkuren und das ist nicht ausreichend. Das habt ihr alle auch schon mitbekommen. Das ist wirklich ein, wir reden hier von einer sehr gehobenen Abwehrstörung. Und dafür benötigen wir gehobene Regenerationsmaßnahmen. Und dafür müssen wir dieses komplexe Verständnis für den Körper bekommen. Und nicht, da mache ich mal ein bisschen Detox. Ja, das klingt dann so wahnsinnig hip. Ich krieg da wirklich. Also wir müssen diese Ablagerungen lösen. Wir müssen das Immunsystem und das lymphatische System freimachen und eine Klarheit in die Darm-Gehirn-Achse bekommen. Und da reicht es nicht nur so ein bisschen Leber entgiften und fasten. Also wir müssen das einleiten, indem wir uns um alle Organe kümmern. Ja? Die Milz, die Niere, die haben eine tragende Rolle. Es nützt nichts, wenn wir den Schleim versuchen zu lösen, indem wir irgendwie Schadstoffe weglassen. Ja? Und immer wieder, da sind Schadstoffe und hier haben wir, da bauen wir unser Gemüse ab. Das reicht nicht. Alte Ablagerungen und vielleicht bereits mutierte Zellen, das sind die Ablagerungen, das sind die Probleme unserer Zeit. Ja? Wir müssen dafür sorgen, dass die Milz, kein Mensch kümmert sich um die Milz. Mediziner meinen, auf der linken Seite unter deinem Rippenbogen, da ist nichts. Die Milz spielt eine tragende Rolle, die Nieren. Ja? Wann erkennen wir denn in der konventionellen Medizin Probleme der Niere? Ja, wenn sie irgendwie kurz vor Dialyse ist, dann erkennen wir das. Die Lunge, das Herz, alles muss so gesund sein, um sich an der Reinigung und der Ausscheidung beteiligen zu können. Ne? Diese fantastischen Organe haben praktisch jahrzehntelang schon alles versucht, um auszuleiten. Wir haben es nicht geschafft. Deshalb sind manuelle Stimulationen für mich, ja, so manuelle Stimulation des Lymphsystems wie Lymphdrainage, das ist doch nur von kurzer Freude, das erkennt ihr doch. Also der Körper weiß, dass er abtransportieren muss. Ne? Und alle Maßnahmen, ich finde die so ein bisschen übergriffig. Er weiß es, aber woher soll er die Kraft nehmen? Das weiß er eben nicht mehr. Ja? Also die Organe brauchen wieder Kraft, um zu entgiften, um sich dieser gehobenen und wirklich heftigen Ausleitung wieder annehmen zu können. Unser Körper ist dazu in der Lage, und das ist mir wichtig, dass wir das wissen, unser Körper ist in der Lage, das alleine zu machen. Dazu ist er aufgebaut. Ja? Und da müssen wir nicht kommen und dann irgendwie sagen, oh, du musst entgiften und die Organe müssen regeneriert werden. Das weiß er alleine. Wir müssen eine Kraft reingeben in die Organe, damit er praktisch, für mich ein wichtiges Wort, selbstverständlich wieder diese Aufgabe, damit er sich selbstverständlich praktisch dieser Aufgabe annehmen kann. Wir können da nicht immer kommen und ihm das vorschreiben. Er ist ein hochkomplexes, tolles System, das es alleine kann. Aber es ist in Anführungszeichen angeschossen. Und darum müssen wir uns kümmern. Und das ist mir eben wichtig in diesem Podcast Teil 4, dass du diesen Unterschied erkennst, dass jede Ablagerung und jedes Röcheln und jedes Schniefen und jede Zyste und jeder noch so kleine süße Knubbel, den du irgendwo entdeckst, ein frühes Zeichen für einen schlechten Abtransport ist und dass du da unbedingt schon eingreifen musst. Ja, es ist absurd und ich spreche ja diesen Podcast frei. Ich hoffe, ihr hört das ja. Ich glaube, das hört man. Ich merke jetzt gerade erst, wo ich spreche, dass das ja die Episode 4 ist. Also im Chinesischen bedeutet die 4 ja dasselbe wie Tod. Also es ist im Chinesischen dasselbe Wort. Deshalb gibt es im Chinesischen also keine vierte Etage im Hotel oder es gibt keine Hausnummer 4 und schon um Gottes Willen gar keine Hausnummer 44, erst recht nicht. Und meine Episode 4 handelt jetzt von dem, was für mich wirklich Nummer 1 für todbringende Erkrankung ist. Also das passt jetzt ehrlich, das passt wie die Faust aufs Auge. Also wirklich, diese Schleimablagerung, das müsst ihr wissen, ihr Lieben. Diese Schleimablagerung, also kleinste Ablagerung in allen Varianten, das ist das Wichtige, was ihr erkennen müsst. Schleimablagerung, kleine Ablagerung, das ist das, was wir erforschen müssen, worum wir uns kümmern müssen. Also ihr Lieben, bleibt dran. Wir müssen die Ablagerung im Dünndarm in den Griff bekommen. Ich zeige euch in den nächsten Podcast, wie. Was können wir machen? Welche Organe sind beteiligt? Ihr Lieben, bleibt dran. Es ist ein wichtiges Thema. Und ihr merkt es. Ich brenne dafür und ich hoffe, ihr brennt auch dafür. Alles Liebe, eure Katharina. Bye, bye.